willkommen heute wieder zu unserem gesunden Rückenkongress. Begrüßen darf ich heute Reik Garvey. Der ist Gesundheitscoach und ein freiberuflicher Dozent. Da haben wir eben gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Bevor wir in ein spannendes Thema einsteigen, nämlich unsere Rückenschmerzen, darfst du dich gerne mal vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sie einen Einblick von deiner Arbeit erhalten.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Andrea. Also, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Ich bin Gesundheitscoach bzw. Gesundheitslehrer. Ich habe aber auch ein abgeschlossenes Medizinstudium, bin also auch vom Werdegang her Arzt, arbeite aber jetzt nicht mehr in diesem therapeutischen Bereich. Habe mich aber auch sehr viel mit diesem Thema Schmerzen beschäftigt. Also ich habe auch eine manuelle schmerztherapeutische Ausbildung gemacht, habe auch einige Jahre behandelt, habe dann auch Heilpraktiker bzw. angehende Osteopathen auch viele Jahre ausgebildet. Habe dann aber einfach gemerkt, für mich ist dieser Bildungsbereich, also diese Ausbildung oder einfach Menschen gesundheitliches Basiswissen näher zu bringen, das liegt mir eher oder ich sehe dann für mich mehr Sinn drinne und habe also in diesem Bereich dann meinen Schwerpunkt gesetzt, also weg von einer rein klassischen Therapie hin mehr so zur Bewusstseinsarbeit im Sinne, dass ich den Menschen versuche, durch die Vermittlung des gesundheitlichen Basiswissens, dass sie im Grunde selber sich behandeln können, selber sich helfen können, ja. Also, weil das Problem ist ja meistens, viele haben Angst, wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und dann ist immer guter Rat teuer. Und wenn man aber schon mal weiß, okay, in der Situation kann ich das und das machen und die Erfahrung auch selber gemacht, dass es dann auch wirklich hilft, das ist ja das, was letztendlich die Menschen brauchen. Und der Bedarf aus meiner Sicht ist ja mittlerweile so groß, dass das gar nicht die Therapeuten alle abdecken können, ja, muss man ganz klar sagen. Und wenn die Betroffenen nicht auch selber ein Stück weit was machen, im Sinne, die wirksamste Medizin ist die tägliche Lebensweise, das heißt die eigentlichen Gewohnheitsmuster im Denken, im Fühlen, im Handeln, im Bewegen. Wenn wir da nicht selber aktiv werden, dann kann uns eigentlich auch kein Therapeut wirklich helfen langfristig. Ja, er kann es vielleicht kurzfristig was behandeln, aber mittel- und langfristig müssen wir unsere Gewohnheitsmuster einfach mal kritisch betrachten und dann entsprechend verändern, wenn sie nicht für unsere Gesundheit dienlich sind. Und deswegen habe ich für mich halt diesen Weg eingeschlagen, vielen Menschen dieses Wissen, die dafür offen sind, näher zu bringen. Und das mache ich jetzt schon seit mittlerweile 17 Jahren, arbeite ich in diesem Bereich.
Eine schöne lange Zeit schon, da hat man schon viel Erfahrungen gesammelt.
Das stimmt, ja.
Ja. Genau, ja. Ja, man spricht ja erstmal, wie du das eben gerade schon sagst, also der Schmerz ist da, ja, und dann kriegt man erstmal Schreck und Angst. Was habe ich jetzt? Der Schmerz ist ja oft nur das Erscheinungsbild, also sprich das Symptom. Und die Entstehung ist ja eigentlich viel, viel woanders, ja. Wo liegt es überhaupt dran? Und viele sprechen dann natürlich die böse Arthrose, die dann entsteht in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäulenbereich. Und dann spricht man natürlich dann auch von einem Bandscheibenvorfall, das Ausdringen halt der Flüssigkeiten, weil halt einfach auch kein Platz mehr da ist für die Wirbelkörper halt auch. Und dann drückt halt alles heraus. Ja, und das ist also dieser typische Verschleiß, sage ich mal. Und da gibt es so Theorien, die gesprochen werden. Und bezüglich dieses entsteht ja dieser Schmerz. Jetzt gibt es natürlich auch offensichtliche Widersprüche. Was beinhalten diese denn?
Ja, vielleicht muss man erstmal noch mal kurz den Ist-Zustand noch ein bisschen mehr beschreiben, um dann auch die Widersprüche wirklich verstehen zu können. Also dieses heutige Schmerzverständnis, was wir in der westlichen Lehrschulmedizin haben, ist sehr statisch. Man versucht halt hier tatsächlich den Schmerz in irgendwelche Schubladen einzuteilen. Vor allen Dingen macht man so eine genannte körperstrukturbezogene Schmerzbezeichnung. Also man hat irgendwo einen Schmerz, was weiß ich, jetzt in den Fingergelenken oder im Handgelenk oder im Ellbogengelenk. Und entsprechend heißt es Ellbogenschmerz oder Schulterschmerz oder Rückenschmerz. Das heißt, man gibt dem Schmerzen eigentlich nur einen Namen in Abhängigkeit von der Stelle am Körper, wo man ihn lokalisiert. Ja, also das ist so diese klassische, ich nenne es körperstrukturbezogene Schmerzbegriffe. Und davon gibt es sehr, sehr, sehr viele, weil jeder Mensch ja letztendlich den Schmerz, das ist ein subjektives Empfinden, auch unterschiedlich deutet. Manche sagen, ja, das ist eher ein ziehender Schmerz, das ist ein stechender Schmerz, das ist so ein dumpfer Schmerz, das ist eher so ein heller, spitzer Schmerz, der strahlt sich aus, der andere sagt, es ist scharf lokalisiert. Und das macht es letztendlich, ich sag mal, für den Diagnostiker, für den Therapeut, für den Arzt dann nicht immer einfach, zu sagen, woher es jetzt wirklich kommt, weil dieses Empfinden einmal ist ein Aspekt und dann jetzt eine Ursache zu finden, ist das nächste. Das heißt also, im heutigen Verständnis der Medizin ist es so, der Patient kommt und sagt, mir tut's jetzt hier weh, was weiß ich, am Handgelenk. Das ist das Erste, was dann gemacht wird. Man guckt mal kurz Funktionsprüfung, merkt, ah, tut vielleicht dann auch bei der Bewegung weh. Und der nächste Schritt wäre dann, man macht mal ein Röntgenbild oder überhaupt eine Bildgebung, um einfach erstmal zu schauen, wie sieht diese Struktur aus? Also wie ist die Beschaffenheit der Gelenke, des Gelenkspalts, des Gelenkknorpels? Und wenn man dann was findet, dann sagt man, ja, da ist eine Abnutzung und deswegen haben sie Schmerzen. Das ist diese Verknüpfung zwischen Strukturschaden, den man vermeintlich da sieht, und dem subjektiven Gefühl Schmerz. So, das ist diese Verknüpfung. Das heißt also, die heutige Medizin geht immer von einem Strukturschaden, irgendeiner Körperstruktur aus, was also die Ursache sein soll für den entsprechenden Schmerz. Und ich sag mal so, für diesen Strukturschaden gibt es grob gesagt zwei Ursachenbereiche. Man könnte sagen, einmal ist es eine Überlastung oder eine Fehlbelastung, also wofür diese Struktur gar nicht angedacht ist. Oder aber ist es einfach ein Materialfehler, sage ich mal so, dass also vielleicht bestimmte Baustoffe, Nährstoffe nicht vorhanden waren, in Kombination mit vielleicht einer Überbelastung oder fehlenden Belastung. Und das ist sozusagen die Vorstellung, wie dann diese Struktur abgerieben, abgenutzt wird. So, das ist erstmal so das Grundverständnis, was wir heute haben. Das kann man im Grunde über den gesamten Körper ausdehnen. Also man kann sich alle großen Gelenke vornehmen, angefangen beim Schulter, oberer Rücken, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Hüftgelenke, Kniegelenke, also sowas, die meisten Menschen halt so haben. Und die ganze Medizin letztendlich, die ganze Orthopädie ist im Grunde darauf ausgelegt, wenn die Menschen mit bestimmten Beschwerdebildern kommen und sagen, okay, am Knie tut's mir weh, und kurze Untersuchung, aber meistens wird erstmal Bildgebung gemacht. Und findet man was, sagt man, ja, da ist das und das, so und so, und jetzt müssen wir vielleicht operieren oder machen wir erstmal konventionell. Aber meistens ist dann doch die Tendenz da, und das weiß ich auch aus erster Hand. Ich habe ja auch viel im OP assistiert. Ich weiß also, wie Gelenke eingebaut werden. Ich habe das auch viele Jahre gemacht, dass einfach die Tendenz zum Operieren sehr favorisiert wird. Man muss klar sagen, wir sind in Deutschland Operationsweltmeister. Bezogen auf 100.000 Menschen auf 100.000 Menschen bezogen, haben wir die höchste Operationsquote weltweit. Absolut gesehen natürlich nicht, aber der Anteil eben pro 100.000 ist mit am höchsten. Und das ist gerade vor allen Dingen Gelenkersatzoperationen, also Kniegelenke, Hüftgelenke, sage ich mal so ganz weit vorne. Und das hat Gründe. Ja, das ist erstmal so, es ist auch mittlerweile ein Riesengeschäft geworden, das muss man ganz klar sagen. Das haben ja auch Operateure selber gesagt. Also sie werden auch dazu mehr oder weniger gedrängt, eher zu operieren, als konventionelle Behandlung zu machen, weil natürlich ein Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen ist und damit natürlich auch mit Operationen wird einfach mehr Geld verdient. Punkt aus. Da braucht man gar keine Illusion haben. So, das ist erstmal so, dass wie wir es heute haben, der Ist-Zustand. Jetzt können wir mal über Widersprüche sprechen, damit auch klar wird, dass diese Operationen in wenigsten Fällen wirklich sinnvoll sind. Ich habe das selber erlebt, ja, also da war, weiß ich noch, eine junge Frau, die hatte, ich glaube, Knieschmerzen gehabt. Dann wurde Röntgenbilder untersucht. Da hat man ein bisschen was gesehen, ja. Dann wurde operiert, also wir waren gerade dabei, haben das Knie eröffnet. Es ging darum, letztendlich einen Gelenkersatz zu machen. Und dann haben wir alle reingeschaut und waren überrascht, dass der Knorpel super gut aussah. Jetzt würde man sagen, die normale Reaktion wäre eigentlich dann zu sagen, nee, die braucht gar keinen Gelenkersatz, weil der Knorpel sah sehr gut aus. Der war nicht abgenutzt, wie man das so klassischerweise kennt. Aber was war die Reaktion? Ach, jetzt sind wir schon mal dabei, können wir es auch machen. Und jetzt muss man überlegen, es war eine junge Frau, ja, die hatte also ihr ganzes Leben vor sich und der Knorpel sah gut aus. Der war eigentlich intakt, sie hatte Schmerzen, ja. Und trotzdem wurde dann dieser gesunde Knorpel zerstört, um ein Gelenk einzubauen. Einfach weil, ja, sind wir jetzt schon mal dabei, na ja, machen wir das mal so. Und sowas habe ich halt gesehen, wo ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Ja. Und da habe ich mich wirklich auch mal tiefgehend mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, wie überhaupt Schmerzen entstehen und gerade weil es eben hauptsächlich den Bewegungsapparat betrifft. Und dann kommst du auch irgendwann stolperst über Widersprüche, die du sogar im Studium gelernt hast. Aber da hat kaum einer so ein bisschen so, ich sag mal, Notiz von genommen. Fangen wir einfach mal an, das Banalste, wo alle immer sagen, ja, ich habe jetzt eine Arthrose im Gelenk und es tut mir so weh und deswegen muss ich da vielleicht irgendwas mal machen und so weiter. Jeder Medizinstudent lernt, dass der Gelenkknorpel erstens nicht durchblutet wird und zweitens auch gar keine Nervenversorgung hat. Das heißt, wenn sich dort was abnutzt, wie auch immer, kann die Ursache dieser Abnutzung nicht die Ursache für den Schmerz sein. Was dagegen sehr gut durchblutet und auch mit Nerven versorgt ist, ist die Gelenkkapsel. Das ist noch was anderes, die liegt daneben. Aber der reine Knorpel selber, wenn der abgenutzt wird, das merkst du erstmal nicht. Ja, das ist der erste sozusagen Hinweis, wo man sagen muss, Also die Rezeptoren sind im Knorpel nicht vorhanden. Das nächste ist, wenn jemand Arthrose hat oder sagen wir mal so, es wird ihm gesagt, du hast Arthrose und er hat entsprechende Schmerzen, dann hat er keine Dauerschmerzen meistens. Die haben meistens klassischerweise Anlaufschmerzen morgens, um in Gang zu kommen. Da tut's weh. Und wenn sie sich dann einigermaßen eingelaufen haben, vielleicht auch noch ein bisschen mit Wärme und so, weißt du, wie warmes Bad oder warme Dusche, dann geht's plötzlich. Muss man sich auch wieder fragen, wie soll denn das gehen? Wenn Arthrose, die ist einmal da, die ist ja nicht durch das Einlaufen oder durch die Wärme mit einer Dusche, ist die ja verschwunden. Das heißt, der Schaden bleibt und trotzdem sind die Schmerzen dann nach einer gewissen Zeit wieder weg. Und dann irgendwann kommen sie wieder. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Dauerschmerz zu tun, sondern mit einem Anlaufschmerz. Auch das ist ein kleiner Widerspruch, wo man sich fragt, ja, wenn es wirklich von der Arthrose, von dem Gelenkabrieb oder von dem Knorpelzerstörung der Schmerz käme, dann müsste es dauerhaft schmerzen, tut es nicht. Dann haben wir noch eine sehr, aus meiner Sicht, eine sehr, sehr spektakuläre Untersuchung, die mal gemacht wurde, wurde auch in einem der renommiertesten Fachblätter veröffentlicht, 1994 war das, im sogenannten New England Journal of Medicine. Da hat man ungefähr 100 Menschen untersucht, die hatten alle keine Rückenschmerzen und hat die alle durchs MRT geschickt und hat einfach mal die Wirbelsäulen untersucht. Und man hat man bei, ich glaube, 2/3 der Untersuchten hat man Veränderungen an der Wirbelsäule gefunden. Also so Richtung, ja, man soll sagen Verschleiß, irgendwelche Knochen, Osteophyten sagt man dazu, so Knochenvorwölbungen oder Anwüchse so. Und ich glaube, in einem Fall war sogar ein schwerer Bandscheibenvorfall dabei, also den man auch nicht im MRT sehen kann. Das heißt, der überwiegende Teil dieser Menschen hatte degenerative Veränderungen an den Wirbelsegmenten, an dem Bandscheibenapparat und sogar auch einen Vorfall. Und jetzt kommt's, keiner hatte Symptome, keiner hatte Rückenschmerzen. Auch das zeigt wieder, dass dieser Zusammenhang, den man immer vermutet hat, einen Strukturschaden an den entsprechenden Gelenken, ist gleichzusetzen mit der Schmerzintensität, nach dem Motto, je stärker der Schmerz, desto stärker auch der Schaden. Das stimmt so nicht. Und dann könnte ich noch einen vierten Widerspruch ins Felde führen. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, wer hat denn meistens Arthrosen? Das sind nicht diejenigen, die sich viel bewegen, meistens jedenfalls nicht, sondern diejenigen, die sich zu wenig bewegen. Das heißt, viele Menschen, die eher so, ich sag mal, auf der Couch ihre Zeit verbringen, also die Bewegungsfaulen, die neigen eher zu Arthrose oder auch diejenigen, die viel sitzen, haben eher das Problem, dass sie Hüftarthrosen bekommen, als diejenigen, die sich viel bewegen, also sprich Leistungssportler oder auch, ich sag mal, Sportlehrer, die bis ins hohe Alter fit sind und sich immer eifrig bewegen. Die haben meistens sehr, sehr gute Gelenkknorpelüberzüge und eben nicht Arthrose. Ja. Und das ist auch wieder das Thema. Wenn man jetzt sagt, Verschleißtheorie sagt, je höher die Benutzung ist, wie bei so einem Auto oder bei einer Maschine, desto höher muss der Verschleiß, der Abrieb sein. Haut aber auch nicht hin, weil wir natürlich keine Maschinen sind, sondern der Körper kann sich ja auch in gewisser Weise regenerieren. Und das sind alles so Dinge, über die stolperst du im Laufe der Zeit und dann fragst du dich, ja, wie kann es denn stattdessen sein? Also oder noch eine Preisfrage, die man sich auch mal stellen darf. Wenn man jetzt irgendeinen Schmerz hat, irgendwo an irgendeinem Gelenk und man kriegt ein Bild unter Untersuchung, also der Orthopäde meistens macht ja dann irgendein Bild und guckt sich das Röntgenbild an. Dann muss man sich die Frage stellen, was sieht er denn da? Kann er da den Schmerz sehen? Nein, kann er nicht. Er sieht nur die Folgen von einem bestimmten Bewegungsmuster. Er sieht aber nicht zum Beispiel, welchen Zustand sich das Weichgewebe befindet, also sprich die umgebende Muskulatur, die Gefäßversorgung, die Nervenversorgung, die sogenannten Faszien, also das ganze Bindegewebe, das sieht er alles im Röntgenbild nicht. Er sieht nur die harten Strukturen und auch den Knorpel kann er im Röntgenbild nicht sehen. Er kann dort nur den Gelenkspalt sehen. Und wenn der eng oder weit ist, kann man indirekt auf die Dicke der Knorpelschichten schließen. Das heißt, wir sehen im Röntgenbild gar nicht den Schmerz, sondern wir sehen nur die Folge von einem bestimmten Bewegungsverhalten, was zu einer Anpassung geführt hat. So, und wenn jetzt zum Beispiel auch die Gelenkachsen sich ein bisschen verändert haben, dann wird sich das auch in der Knochensubstanz zeigen. Die wird dann an bestimmten Stellen wesentlich dichter und an anderen Stellen wird sie entsprechend abgebaut vielleicht. Ja, und das sind so Sachen, wenn man die erstmal so auf dem Schirm hat, dann merkst du, es haut nicht so hin mit diesem 1:1 Schmerz gleich Strukturschaden. Ja. Und auch Orthopäden, die ja nur gewohnt sind, hauptsächlich mit Röntgenbildern zu arbeiten und anhand dessen ja auch Diagnosen stellen und dann auch zum Beispiel die Therapie, sprich Gelenkersatz, empfehlen, die können, wie gesagt, in dem Röntgenbild nicht das Bewegungsverhalten sehen. Sie können nur das Endresultat sehen. Sie sehen nur eine Veränderung an einer Knochensubstanz. Sie sehen aber nicht das Weichgewebe. Sie sehen nicht den Zustand der Muskulatur, die Dehnbarkeit, die Nachgiebigkeit. Das können Sie alles im Röntgenbild nicht sehen. Aber die Knochen können sich ja nicht von alleine bewegen, sondern da hängen ja eben entsprechende Zugelemente, sprich Sehnen und Muskeln dran. Und die bewegen sie. Und die bestimmen letztendlich auch, wie ein Gelenk durchbewegbar ist und auch wie durch die Bewegung, ganz wichtig, der Knorpel ernährt wird. Weil ein Knorpel, der nicht bewegt wird, der verhungert, der degeneriert. Weil der Knorpel ist darauf angewiesen, dass die Gelenkflüssigkeit durch diese Bewegung des Gelenkes in den Knorpel hineingepresst und auch wieder rausgesogen wird. Ja, das ist eigentlich ganz wichtig. Deswegen ist Bewegung so entscheidend auch für die Gesundheit der Knorpel, des Knorpelüberzugs der Knochenenden.
Jetzt gibt's ja.
Ich bin durch. Also das ist ja immer so diese wesentlichen, aus meiner Sicht, Widersprüche, mit denen wir es hier zu tun haben. Und
naja, jetzt gibt es ja zum Beispiel auch Menschen. Viel ältere Menschen, sage ich, die sagen, oh, ich habe genug Bewegung. Ja, wir gehen spazieren, wir fahren Fahrrad, ja, und sagen, wir machen alles richtig. Wir gehen in den Garten, wir haben da unsere Arbeit. Aber das ist ja nicht der ganze Tag. So würde ich es einfach mal sagen, denn es ist wirklich nur ein kleiner Zeitpunkt, sage ich mal. Die meiste Zeit wird ja doch im Endeffekt gesessen, ja, oder gelegen. Ja. Man geht früher ins Bett oder man liegt halt länger, ne, wenn man in Rente zum Beispiel halt auch ist oder seinen wohlverdienten Ruhestand halt hat, dann kann man sich die Zeit ja auch anders einteilen. Aber diese Belastung, die man ja sonst hat im Berufsleben, ist ja jetzt ganz anders dann auch in dem Alter. Und ja. Ich finde, da kann man auch nicht einfach das verallgemeinern, ich bewege mich genug, ja. Mhm. Sondern man sollte wirklich auch da gucken, dass man in die spezielle Bewegung nochmal reingeht, gerade im Alter. Denn wenn man jetzt so in den asiatischen Raum reinschaut mal, die Menschen, die bewegen sich bis ins hohe Alter gezielt, nehmen sich Auszeiten, ja, entspannen dabei, gehen in die Hocke, nach unten, auf den Boden, was die Europäer ja wirklich sehr, sehr selten im Alter halt tun. Ne?
Ja.
Ich meine, du hast es ja schon gesagt, ich kenne es ja auch durch meine Praxis, man darf sich so ein Gelenk, auch wenn es eine Wirbelkette oder auch ein anderes Körperteilgelenk halt ist, vorstellen, es wird durch die Muskulatur und durch die Faszien wird es immer enger wie in einen Schraubstock reingesetzt. Ja. Und so vor habe ich das noch so und je weniger Bewegung ich habe, desto enger wird es und dann fängt es an irgendwann zu reiben. Ja. Und uns wurde es ja leider immer noch so publiziert, da ist jetzt dein Schmerz, weil es kaputt ist. Ja. Mhm. Aber es ist ja gar nicht das da unten. Klar, es ist kaputt. Ja. Aber wie du sagst, was kann ich jetzt machen halt, ne? Mhm. Und das wird leider Gottes nicht weitergetragen. Ne? Also das hast du sehr, sehr schön, diese Widersprüche auf jeden Fall dargestellt, genau. Ja, und da sind wir eigentlich dann auch schon ein bisschen so zur Entstehung einfach von diesem Schmerz halt, dass man das verständlich einfach nochmal bekommt, ja? Mhm. Genau, was hast du da nochmal so
Ja, also wir müssen tatsächlich den Menschen ein bisschen anders betrachten oder sagen wir mal so, nicht nur dieses da wo es wehtut, also dieses typische, man geht auf den Punkt, wo es irgendwie schmerzhaft und guckt dann an der Struktur, also meistens ja an den Hartgeweben und versucht dann, was ich ja schon sagte, einen Zusammenhang zu dem Schmerz, der vielleicht auch irgendwo in der Nähe ist, irgendwie herzustellen. Nein, wir müssen tatsächlich, wie du auch gesagt hast, uns anschauen, wie das gesamte Bewegungssystem funktioniert. Der Mensch ist ja durch die Anatomie, wie wir es heute in den medizinischen Lehrberufen ja vermittelt bekommen, wird er ja künstlich zerlegt. Aber er ist eigentlich, das ist ja eine künstliche Einheit. Es gibt auch in dem Sinne keine isolierten Knochen oder isolierten Muskeln, sondern letztendlich ist es ein einheitliches Kontinuum. Und man spricht ja auch vom sogenannten myofaszialen System, also Myomuskelnfaszien ist dieser Bindegewebsanteil. Das geht ja nahtlos ineinander über. Das heißt, ein Muskel geht ja über eine Sehne an den Knochen. Und letztendlich hat der Knochen ja auch einen Überzug, sprich Knochenhaut, und die geht dann auch wieder über in die Gelenkkapsel. Das ist also ein Kontinuum. Das kann man zwar künstlich jetzt sagen, hier endet jetzt die Kapsel, da fängt jetzt, was weiß ich, die Sehne an, aber das ist eigentlich nur eine künstliche Einteilung. Wenn man also versteht, dass wir haben sozusagen ein Innenskelett, ein Endoskelett, und das ist eben überzogen mit dem Fleisch, sag ich mal so. Und das Fleisch eben besteht aus elastischen Elementen und steht aus kontraktilen Elementen, also sprich den Muskeln und den Faszien und den Sehnen und Bändern. Und es gibt in der Architektur ein sehr schönes Konzept oder ein Bauprinzip. Man spricht von sogenannten Tensegrity. Das sind also Strukturen, die hat jeder schon mal gesehen. Das sind diese Tragwerkstrukturen. Wunderbar. Genau. Das die besteht eben aus harten Elementen, also diese Stäbe. Oh. Die sind eben druckstabil, kann man sagen. Und dann gibt es eben diese weichen, elastischen Elemente. Und im Körper ist es nichts anderes. Diese Stäbe entsprechen den Knochen. Und diese ganzen Bänder, die das verbinden, das sind quasi die Weichgewebe, also dieses myofasziale System. Man spricht ja auch von myofaszialen Ketten, die letztendlich den gesamten Körper durchziehen und letztendlich die Knochen verbinden und damit auch beweglich machen. So. Das muss man erstmal verstanden haben. Und dieses System arbeitet einheitlich. Das heißt, wir sind in der Lage, wenn wir uns bewegen oder wenn wir irgendwas aufnehmen oder wenn wir von irgendeiner Art und Weise einen Stoß erhalten, dass dieser Druck, der auf das System, auf den Körper einwirkt, im gesamten System mehr oder weniger ausbalanciert werden kann. Das ist wie so, ja, es ist vielleicht nicht so wie so ein Gummiball, aber in gewisser Weise schon. Das heißt, der Druck, der irgendwo hier drauf lastet, nehmen wir mal als Beispiel jetzt jemand, der hat ein Gewicht auf der Schulter, also so ein Gewichtsheber. Wenn dieses System nicht funktionieren würde, diese Druckverteilung, dann würde seine Halswirbelsäule oder seine obere Brustwirbelsäule, die würde unter dem Druck kaputt gehen. Dadurch bedingt aber, wenn er, sagen wir mal, 250 Kilo auf den Schultern trägt, dann verteilt er diesen Druck über die Muskeln, über die Faszien, über die Knochen, sodass eben die einzelnen Wirbelsegmente, sprich die Bandscheiben mit den Bandscheiben dazwischen oder die Wirbel, dass die nicht den maximalen Druck ertragen müssen, sondern es wird umverteilt, sodass also dieser Druck einfach auf das gesamte System verteilt wird. Und der Zustand dieses Systems, also dieser Weichgewebe, bestehend aus den Bindegewebe, aus den Fasern, Sehnenbändern, Kapseln und Muskeln, bestimmt maßgeblich auch erstmal, wie beweglich wir sind und wie sehr wir auch, ich sag mal, verletzungsanfällig oder weniger verletzungsanfällig sind. Denn wenn ein Mensch gut trainiert ist, also flexibel ist, dehnbar ist, die Muskeln gut ausgebildet sind, und zwar gleichmäßig, nicht nur irgendwie eine Seite hier ganz stark, sondern gleichmäßig ausgebildet, dann sind natürlich auch die Gelenke, die ja durch die Muskeln bewegt werden, ich sag mal, in ihrem Umfang auch so möglich, wie es auch von der Natur angedacht ist. Weil du hast ja vorhin gesagt, ja, ältere Menschen bewegen sich ja auch, gehen spazieren, das ist richtig. Aber was man dabei auch beobachten muss, ist die Qualität der Bewegung. Man könnte auch sagen, der Gelenkwinkel. Ein Gelenk hat ja einen bestimmten Winkel, in dem es sich bewegen kann. Und wenn ich, sag ich mal, im Hüftgelenk so einen Winkel habe, in dem ich mich bewegen könnte, aber ich bewege mich durch das Spazierengehen nur in diesem kleinen Bereich, dann kann es passieren, dass ein Teil des Knorpels durch den fehlenden Druck der Bewegung schlechter versorgt wird. Das heißt, diese einseitige Bewegung in einem sehr engen Gelenkwinkel, könnte man sagen, fördert dann eigentlich wiederum die Unterversorgung des Knorpels und damit den degenerativen Abbau, sprich die Arthrosebildung. Ja, das heißt also, auch was du sagst, wir gehen nicht richtig bis in die Hocke runter, wie bei den Asiaten, die das zum Beispiel machen. Die haben ja auch sehr viele Bewegungsformen, die sie praktizieren. Sei es in der Kampfkunst oder aus der Kampfkunst abgeleitete, gibt es ja auch verschiedene Bewegungslehren. Ich habe da sowas auch mal praktiziert. Da gehst du in ganz andere Gelenkwinkel rein. Du benutzt also Bewegungen, die du im normalen Alltag nie benutzen würdest. Aber das ist letztendlich das, was auch die Beweglichkeit deiner Gelenke aufrechterhält. Das heißt also, es gibt ja so ein einfaches Prinzip auch in der Osteopathie. Die Funktion einer Struktur bestimmt, wie diese Struktur aussieht, also sprich die Form. Und die Form einer Struktur wiederum bestimmt, welche Funktion diese Struktur hat. Also, wenn man jetzt ein Hanteltraining praktiziert, dann hat man also jetzt ein bestimmtes Gewicht, Widerstand, trainiert damit. Damit wird die Struktur nicht im Training, aber nach dem Training irgendwann aufgebaut. Das heißt, sie wird stärker, weil die Funktion es erfordert. Genauso ist die Bewegung. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Spagat lernen, die Funktion Spagat, dann würden sich meine Körperstrukturen, die werden sich da entsprechend anpassen im Rahmen bestimmter Möglichkeiten. Das heißt, ich muss mich regelmäßig dehnen, ja, ich muss dafür sorgen, dass auch die Muskeln nachgiebig werden und so weiter. Das heißt, wir passen uns ständig an. Das heißt, so wie wir jetzt hier erscheinen, jeder von uns, sind wir das Resultat unseres Bewegungsverhaltens vielleicht der letzten 3-4 Monate. Ja, also älter eigentlich ist es nicht, nur die meisten Menschen bewegen sich jahrzehntelang immer nur im gleichen Bereich. Das heißt, sie nutzen gar nicht diese Möglichkeit. Ne? Ja, könnte man sagen. Und sie nutzen nicht den Bereich, der naturgemäß zur Verfügung stehen würde. Und dadurch verkümmert dieser Bereich. Und damit wird der Bereich, in dem sie sich bewegen, halt immer schmaler, immer schmaler, immer schmaler. Und das wird dann irgendwann zum Verhängnis. Und wenn wir uns jetzt mal, das war sozusagen die Vorgeschichte, die man verstehen muss, wenn man jetzt verstehen möchte, wie Schmerzen entstehen, und zwar bringe ich jetzt mal eine neue Einteilung von Schmerzen, die jetzt nicht strukturbezogen ist, im Sinne von, jetzt habe ich hier einen Schmerz am Handgelenk oder am Ellbogen, und dann ist es entsprechend Ellbogenschmerz oder Handgelenkschmerz, sondern ich sage, die meisten Schmerzformen, die wir heute haben in der westlichen Welt, 90%, sind Schmerzen, die mit dem myofaszialen System zu tun haben, also sprich mit Muskelfaszienzustand. Und man könnte auch klassischerweise von sogenannten Warnschmerzen sprechen. Das sind Schmerzzustände, die eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass in diesem System, also in diesem Muskelfasziensystem, das den ganzen Körper durchzieht, und wir haben ja pro Gelenk, mal vereinfacht gesagt, zwei Arten von Muskel. Wir haben einmal die Agonisten und wir haben die Antagonisten. Und dieses Zusammenspiel, das wir in einem Gelenk haben, kann meinetwegen im Ungleichgewicht sein, dass meinetwegen diese Seite stärker ist, ist meistens so, die Beuger sind meistens stärker als die Strecker. Und das kann dazu führen, dass eben dieses Gelenk in seiner Bewegung eingeschränkt ist. Wenn der hier wesentlich stärker ist als der hier, oder der ist stark verkürzt und der ist zu schwach, dann habe ich das Problem, dass ich nachher mein Gelenk eigentlich nur noch in diesem Bereich bewege und damit letztendlich auch wieder den Knorpel nur sehr einseitig belaste und entlaste und damit auch nur sehr einseitig versorge. Und das kann dazu führen, wenn also zwischen diesen beiden Gruppen zwischen Strecker und Beuger so eine Disbalance entsteht durch dieses sehr einseitige Bewegungsverhalten vieler Menschen oder wenige Bewegungsverhalten, dann entstehen Spannungsunterschiede oder Disbalancen, nennen wir es mal so. Und diese Disbalancen äußern sich ab einem bestimmten Punkt in der Symptomatik Schmerz. Und zwar eher im Sinne, dass es uns sagt, hey, pass mal auf, hier können Probleme entstehen, wenn du jetzt dich weiter so einseitig oder wenig bewegst. Das ist sozusagen damit gemeint. Das heißt, der Schmerz, den ich jetzt hier meine, ist ein Schmerz, der ist hauptsächlich von der Bewegung abhängig. Der tritt nicht in Ruhe auf, sondern sobald ich anfange, ein Gelenk zu bewegen, tut da weh, zum Beispiel. Oder nehmen wir es mal auf das Kongressthema, also Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, die treten ja dann meistens auf, wenn wir vielleicht gesessen haben und erstmal aufstehen wollen. Oder wir haben lange gestanden oder wir haben lange gekniet oder nach vorne gebeugt und wollen uns aufrichten. Dann kommt dieser Schmerz zustande. Wenn der Schmerz in Ruhe ist, also wenn ich mich gar nicht bewege und absolut in Ruhe bin, dann muss es wahrscheinlich, sind da noch andere Faktoren eine Rolle, die dann tatsächlich auch den Schmerz machen können. Aber der meiste Schmerz hat immer was mit Bewegung zu tun. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, man kann also sagen, entweder ist es eine fehlende Bewegung. Meinetwegen jetzt, die fehlende Bewegung wäre jetzt in diesem Beispiel mal in diese Bewegung, in diese Richtung. Oder es ist eine einseitige Bewegung. Das heißt, ich mache vielleicht nur so. Also Training, einfach nur eine bestimmte Bewegung, um in diesem Bereich hier aufzupumpen. Ja, das führt dazu, dass natürlich dieser Bereich sehr stark wird, verkürzt wird und dieser Bereich entsprechend eher unterversorgt ist, sage ich mal, oder schwächer ist. Und das kann am Ende dazu führen, das sieht man ja bei Bodybuildern manchmal sehr gut, die sich nicht regelmäßig dehnen, die haben solche, man nennt das Restkontraktion. Das heißt, die kriegen ihren Arm gar nicht mehr gerade gestreckt, sondern der ist immer schon so einen leichten Beuge, weil die so viel Bizep-Curls gemacht haben, dass das hier alles aufgepumpt ist, was sie ja gerne erreichen wollen. Aber sie schaffen es dann nicht mehr, ihren Arm gerade durchzustrecken. Ja? Genauso auch für den Rücken oder was weiß ich. Die sind teilweise so unbeweglich, wenn sie nicht daran denken. Also wenn sie zum Beispiel nur Brust trainieren, pectorales Muskel, dann haben die das Problem, dass die extrem verkürzen. So, und was passiert als Folge davon? Man kriegt einen Rundrücken und man geht so ein bisschen krummer. Und um das auszugleichen, überstreckt man dann seinen Hals. Und schon hat man hier so eine Stelle, die erhöhte Belastung ausgesetzt ist. Der Rücken ist sozusagen, man könnte sagen, überdehnt, der ist hier verkürzt, ja. Und damit baut man sich schon die besten Voraussetzungen für Rückenprobleme im oberen Nacken oder im unteren Nacken und oberen Brustwirbelsäulenbereich auf. Ja? Die Lösung wäre dann natürlich mal auch in die andere Richtung zu gehen, also sprich sich aufzudehnen, den Rückenteil auch vielleicht ein bisschen zu stärken und mal auf seine Haltung zu achten. Das tun viele nicht, ja. Die kommen dann wirklich so, gehen die dann da so aus der Muckibude wieder raus. Das sind die jungen Menschen. Bei den Älteren ist es genau das Gleiche, weil durch das viele sitzen oder vor dem Körper arbeiten, es ist immer das Gleiche. Wir verkürzen vorne. Und dann kommt diese Überstreckte, dieses, so der Hals irgendwann, ja. Und, das heißt, das Problem beim Rückenschmerzen, wenn man das mal zusammenfassen würde, wäre, dass wir auf der Vorderseite des Körpers verkürzen. Das betrifft Brustwirbelsäule, Bauchmuskulatur, aber auch die Hüftbeuger meistens, ne, durch das viele Sitzen. Und wenn wir dann aufstehen, kriegen wir je nachdem, auf welcher Etage wir uns bewegen, entweder Probleme in der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule oder im Schulter-Nackenbereich. Ja, und das ist das, womit die meisten Menschen zu tun haben. Und das sind alles Schmerzzustände, die zum größten Teil durch dieses Bewegungsmuster, das wir uns herausgebildet haben, entstanden ist. Und dann gibt es noch drei weitere Also die das waren die 90% und die verbliebenen 10% der Schmerzzustände, die teilen sich dann in drei andere Kategorien. Da haben wir einmal die klassischen, nennen wir es mal Schädigungsschmerzen, also wo wirklich eine Struktur so geschädigt ist, wo die meisten Therapeuten gleich sagen, ja, da ist eine Entzündung drinne, ja, da ist dann auch tatsächlich eine Entzündung drinne. Also wo eine Struktur wirklich überreizt wurde. Ich hatte das letztens zum Beispiel, da habe ich, bin ich mal ein bisschen längere Strecken mit Nordic Walking gegangen und dann habe ich auf meinem Fußrücken, habe ich richtig eine Schwellung bekommen und Schmerzen. Also das heißt, die Sehnen und diese ganzen Sehnenscheiden und so weiter, die waren richtig dick angeschwollen und taten weh. Also da war wirklich ein entzündlicher Prozess drin durch diese einseitige Bewegung, die ich nicht gewohnt war. Da kann man wirklich sagen, das ist so ein klassischer Schädigungsschmerz mit einer Entzündungsreaktion. Dann haben wir noch den Organschmerz, also wenn zum Beispiel wirklich ein Organ krank ist. Also nehmen wir mal die Leber, ist ein klassisches Beispiel, die ist ja von so einer Kapsel umgeben und wenn die Organe, das Organ selber anschwillt im Rahmen von einer Entzündung, also einer Hepatitis, dann entsteht auch so Kapsel, also Druck auf diese Kapsel und das macht sich dann auch als Organschmerz bemerkbar. Und dann haben wir noch die vierte Kategorie, das wäre dann so ein klassischer Knochenbruch oder irgendwie, wo man Unfall hat, wo man wirklich tatsächlich eine Körperstruktur durch ein Trauma zerstört, also wo man irgendwo gegenrennt, angefahren wird oder sich ein Bein bricht. Und dann haben wir natürlich den Schaden, wir haben die Entzündung, die dann an der Stelle ist, wir haben sozusagen den Schmerz aufgrund der Entzündung und der Strukturschädigung, wo man dann auch wirklich sagen muss, okay, das muss ruhig gestellt werden, das muss vielleicht geschient werden, mit dem Gips, was auch immer. Das sind aber die seltenen Fälle. Die meisten Fälle, wo wir Schmerzen erleben, ist die Struktur nicht geschädigt, sondern wir haben einfach nur Spannungsverschiebungen in diesem myofaszialen System. Nur wir sind nicht darin geschult, das so zu erkennen. In unserem Kopf ist immer noch diese Vorstellung, sobald ich irgendwo einen Schmerz habe, muss irgendwas kaputt gegangen sein. Das ist auch bei Therapeuten immer noch drin, die Vorstellung, obwohl das in den seltensten Fällen der Fall ist. Warum kann ich das so sicher sagen? Weil man diese Schmerzen sehr schnell und sehr einfach behandeln kann. Und dann kannst du sagen, das war garantiert keine Entzündung oder ein Knochenbruch, sondern das hätte ich nämlich jetzt mit irgendwelchen manualtherapeutischen Techniken behandeln können. Deswegen kann ich das so sicher sagen. Du kannst auch die meisten Rückenschmerzen innerhalb von Minuten so stark reduzieren, dass es zum Beispiel nicht vom Bandscheibenvorfall kommen kann oder von irgendeinem eingequetschten Nerven oder sowas, sondern das muss tatsächlich was mit diesem myofaszialen Weichgewebe zu tun haben. Mhm. Und das sind so Zusammenhänge, wenn du die erstmal kennenlernst, dann merkst du plötzlich, du hast sehr vieles selbst in der Hand. Ja, klar, wenn du in einer Akutsituation drinsteckst, dann brauchst du auch akut mal Hilfe. Aber spätestens dann, wenn du aus der Akutsituation raus bist, solltest du dir mal die Frage stellen, was kann ich denn selber machen, um, ich sag mal, die Geschmeidigkeit, das Muskelfasziengleichgewicht um ein bestimmtes Gelenk herum so weit ins Gleichgewicht zu bringen, dass ich in Zukunft vorbeuge. Ja,
genau.
Da braucht man halt ein bisschen Anleitung und paar Übungen.
Genau, ja. Ich merke das ja auch, wenn also Patienten zu mir kommen, die haben wirklich Schmerzen, die gehen danach raus. Ich frage dann immer, wie ist jetzt deine Skala 1 bis 10, der Klassiker halt, wie geht's dir denn jetzt nach der Behandlung? Ja, ich spüre eigentlich gar nichts mehr. Das sage ich, wow, super. Ja, jetzt sage ich natürlich, du musst jetzt aber auch was selber tun, dafür, dass es so bleibt. Es kehrt natürlich erstmal wieder auch zurück, ja, weil es natürlich in sein altes Schema wieder zurück möchte. Ja, diese Wohlfühlgeschichte für den Körper, weil da kennt er sich ja drin. Also muss ich den versuchen rauszuholen aus dieser gewohnten Situation. Das heißt, es gibt natürlich viele, viele effektive Selbstbehandlungen halt, ja, die wir eigentlich dann, du und ich und auch die anderen Therapeuten normalerweise für die häufigsten Schmerzformen halt empfehlen, beziehungsweise nicht empfehlen. Ich habe einen guten, netten Freund, der vergibt immer Hausaufgaben. Und so sage ich das dann auch, weil das finde ich ganz klasse. Und dann kommt dieses kleine Erwachen wieder. Hausaufgaben haben wir immer aufbekommen. Ja, früher als Kind schon durch die Schule. Je öfter du es machst, je mehr du das nacharbeitest, desto wirkungsvoller ist es und desto mehr bleibt es haften. Hausaufgaben in Form von Kopf und bei unserem Bereich natürlich in Form von Bewegung. Ja. Und da gibt's also ganz, ganz viele effektive Selbstbehandlungen, wie du es auch ganz gerne beschreibst. Kannst du da gute Tipps geben, was wir jetzt zum Beispiel für die Wirbelsäule machen können?
Also klar, ich kann jetzt nicht einzelne Übungen vorführen oder vorzeigen. Ich werde aber trotzdem mal ein paar Sachen aufzählen, die, ich sag mal, nicht nur für Wirbelsäule speziell, sondern einfach generell fürs allgemeine Wohlbefinden dienlich ist. Das ist das, was sich bei mir in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert hat, wo ich gemerkt habe, Ja, damit kann man vieles vorbeugen. Jetzt nicht nur speziell Rückenschmerzen, das ist dann sozusagen auch unter anderem eine Begleiterscheinung. Man muss sich vielleicht erstmal klar machen, worum geht's, wenn wir von Selbstbehandlung sprechen. Im Grunde wollen wir, wenn wir jetzt sagen, okay, die meisten Schmerzen, 90%, haben was mit dem Zustand der Muskeln und der Faszien zu tun. Und letztendlich auch, man könnte sagen, in der Osteopathie spricht man von einer sogenannten Gewebequalität. Also der Zustand des Gewebes ist ja wichtig, weil letztendlich über das Gewebe, durch den Zwischenzellraum, werden ja alle Körperzellen versorgt mit Nährstoffen, umgekehrt aber auch die ganzen Abfallprodukte müssen ja halt auch von dort auch wieder wegtransportiert werden, sprich über diesen Transitraum in die Blutbahn und so weiter. Das heißt, der Zustand dieses Zwischenzellraumes ist maßgeblich für den Zustand der Zellgesundheit. So, und das heißt, alle Maßnahmen, die die Gewebequalität verbessern, das ist ja auch sozusagen der Hintergrund von der Osteopathie, man versucht mit den ganzen Maßnahmen letztendlich nichts anderes als die Durchsaftung, die Fähr- und Entsorgungssituation des Gewebes zu verbessern, damit letztendlich die Qualität des Gewebes zu erhöhen. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Das heißt, es geht also darum, zum Beispiel, wenn die Faszien bestehen ja aus Kollagenfasern, die sich durch den ganzen Körper ziehen, wenn die sich an bestimmten Stellen verklebt haben. Also die können sich richtig, es hängt davon ab, wie wir uns bewegen, weil Faszien haben eine stabilisierende Wirkung. Und wenn wir meinetwegen nur sitzen, dann sind wir sehr stabil, aber sehr unbeweglich. Umgekehrt, wenn wir uns viel bewegen, sind wir sehr beweglich, aber nicht sehr stabil. Und in diesem Dilemma bewegen sich also jeden Tag unser Körper. Der muss sich also immer anpassen. Wenn wir also ein Bewegungsmensch sind, uns viel bewegen, dann ist er halt flexibel und beweglich, aber eben nicht so stabil. Sitze ich aber viel, mache ich viel statische Arbeit, dann entwickelt sich natürlich die Muskulatur und das umliegende Fasziengewebe wie so ein Korsett so, dass es Stabilität bewirkt. Das heißt, es vernetzt sich, es verklebt sich. Damit habe ich aber wieder weniger Beweglichkeit. Und dieses Dilemma ist halt, was wir heute haben. Das heißt, es geht einmal darum, diese Verklebungen in den Faszien abzubauen, weil heute die meisten durch die Einseitigkeit, sei es sitzen oder stehen, einfach stabil sind, sehr stabil sind und das ist teilweise zu stabil. Da fehlt also die Beweglichkeit. Es geht darum, erhöhte Spannungen innerhalb der Muskulatur abzubauen. Und es geht letztendlich darum, wenn man das erreicht hat, präventiv das Muskelfasziengefüge flexibel und dehnbar zu halten. Das ist mal so das Ziel, was man eigentlich im Kopf haben muss. Und dann kann man jetzt überlegen, welche Maßnahmen unterstützen das. Ich habe jetzt hier mir ein paar aufgeschrieben, das sind insgesamt 6 Maßnahmen, die ich selber praktiziere, aber auch empfehlen würde. Das erste ist natürlich das Thema regelmäßige und vielseitige Bewegung. Also einfach nur bewegen ist schon mal gut, aber was ich ja schon sagte, wenn ich mich nur in einem sehr engen Bereich bewege und nicht in dem Bereich, was das Gelenk wirklich hergeben würde, dann ist die Bewegung nicht so optimal. Es ist natürlich besser, als sich gar nicht zu bewegen, keine Frage, weil äußere Bewegung schafft innere Bewegung. Das heißt, der Säftefluss, der Lymphfluss kommt in Gang. Das ist wichtig. Diese Gewebe werden durchsaftet und damit natürlich auch besser fair und entsorgt. Das heißt also, was ich gerne mache und auch empfehle, ist zum Beispiel für zu Hause Mini-Trampolinspringen. Also es gibt ja tolle Mini-Trampolins. Das ist gerade auch für ältere Menschen wunderbar, um, ich sag mal, den Säftefluss anzuregen, den Lymphabfluss anzuregen, die Koordination zu verbessern. Ja, also man muss ja auch Gleichgewicht lernen. Da gibt es ja auch Kurse, die man mal besuchen kann und auch im Internet gibt es Videos. Also, und es macht gute Laune. Ja, es hebt die Laune. Also dieses Mini-Trampolinspringen ist wirklich für mich, das gehört für mich zum täglichen Ritual dazu.
Auch gut für den Beckenboden.
Alles. Du kannst den gesamten Körper damit trainieren. Für Kinder ist es toll, aber auch für ältere Menschen. Man weiß auch, regelmäßiges Trampolinspringen erhöht die Knochendichte, ja, und macht stabilere und festere Knochen, wo ja bei älteren Menschen, die ja eher das Problem haben wegen Osteoporose und Angst haben, dass sie eben, wenn sie hinfallen, sich gleich einen Knochen brechen. Nein, durch die Beweglichkeit, durch dieses sanfte Be- und Entlasten kriegt der Knochen genau die Erhaltungsreize, die er braucht. Also deswegen ganz klare Empfehlung, Mini-Trampolinspringen. Und dann kommen 2 Punkte. Fasziengymnastik und auch Fasziendehnungen. Da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Da gibt es Bücher zu, da gibt es Kurse zu, da gibt es Videos zu. Kann man einfach mal unter diesem Stichwort Fasziengymnastik, Faszien-Yoga, Fasziendehnungen gucken. Das hat sich ja in den letzten 10 Jahren, muss man sagen, ist ja dieser ganze Faszienmarkt hat enorm zugenommen. Das war ja früher alles gar nicht so bekannt. Also wir sehen ja jetzt mittlerweile diese Black Roads oder diese Foam Rolling oder diese Bälle, wo man also sich selbst behandeln kann, wo man also durch Druck und kreisende und Bewegungen auf das Gewebe direkt einwirkt und damit letztendlich auch auf die Faszien direkt einwirkt. Also durch diesen sanften Druck oder manchmal ist es auch stärker, machen wir erstmal eine Belastung und nachher durch die Entlastung erreichen wir das, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich dass das Gewebe sich entsprechend neu organisiert. Also da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele. In jedem Fitnessstudio gibt es irgendwelche Black Roll oder wie auch immer diese Dinger heißen, Kurse oder wo man das lernen kann. Ja.
Also ich mache das, genau, ich mache das auch. Also ich gebe ja auch fast 10 Yoga-Kurse.
Na, siehst du.
Im Studio nicht mehr in den großen Studios, sondern nur noch bei mir halt in meiner Praxis in kleinen Räumlichkeiten mit kleinen Gruppen wirklich zusammen, um da auch gezielt anzugehen. Man scheut sich manchmal auch in großen Räumlichkeiten reinzugehen und so kann man viel gezielter auch bei den jeweiligen Teilnehmern gleich sagen, probier's mal in die Richtung, die Richtung. Du kannst nichts genau. kaputt machen. Im Gegenteil. Genau. Du kannst nur mobilisieren, finde ich immer. Ne? Mhm. Und die Kombination finde ich einfach wirklich toll in diese teilweise statischen Bereiche, aber auch in die beweglichen Bereiche, dynamischen Übungen halt auch mit reinzugehen. Genau, ja, das ist also richtig klasse. Jede Bewegung ist einfach gut, ja. Und ich habe immer mal gesagt, ein Balletttänzer ist der beste Faszien-Mensch, ja, weil er macht wirklich alles. Nur macht das leider Gottes im zu viel, im Übermaß wieder, ja, und dadurch seine Gelenke kaputt halt, ne. Aber ja, die bewegen sich wirklich faszial am besten, muss ich wirklich sagen.
Ja, ja, ja. Deswegen, es geht ja hier auch, sag mal, die einfache Regel, ich sag mal, das Maß oder die wie soll man sagen, die Dosis macht das genau. Gift, könnte man sagen. Man kann also natürlich auch mit viel zu viel schaden. Man muss ja auch überlegen, der Körper braucht diese Erhaltungsreize auch im Dehnbereich, aber er braucht auch Zeit, um sich anzupassen. Wenn man ihm nur ständig Reize gibt, sei es Kräftigungsreize durch irgendwelches Handel- oder Widerstandstraining oder Cardio, also Ausdauersachen, und sich nicht den ausreichenden Raum gibt für Erholung, Regeneration, dann baut man, dann degeneriert das Gewebe. Das kann sich ja nicht dann erholen, das braucht es aber auch. Also wir brauchen beides, wir brauchen eine ausreichende, qualitativ gute Belastung und wir brauchen die Entlastung, damit, ich sag mal, das Gewebe sich neu strukturieren kann. Idealerweise sage ich mal so 20-80, also 20% Belastung, 80% Entlastung. So funktioniert auch unser Stoffwechsel hauptsächlich. Also was weiß ich, 20% sind wir eher so im Stress idealerweise, so Sympathikus aktiv und 80% im Parasympathikus, also in der Regeneration. Und leider ist es bei vielen eher andersrum. Ja, und das sieht man auch, die zehren sich einfach aus, körperlich, geistig, emotional. Ja. Also deswegen, gerade in diesem Trainingsbereich, man soll es nicht übertreiben, aber die Macht ist eigentlich das Regelmäßige. Also wenn man täglich etwas macht, auch ein bisschen variiert, hat man mehr mit erreicht, als wenn man nur ein oder zweimal in der Woche jetzt so ganz intensiv 2 Stunden wie verrückt das macht und dann der Rest des Tages oder der Rest der Woche macht man gar nichts. Also ich bin eher so ein Freund davon, das ist regelmäßig, mäßig und regelmäßig. Ja.
Mhm. Also ich finde es auch wichtig, einfach diesen Ausgleich zu haben. Du machst einmal, was du sagst, einmal die Ausdauer, ja. Du machst einmal die Kräftigung und du machst einmal die Ausdehnung, die Beweglichkeit. Genau. Und wenn du das hast, du schon mal 3 Stunden beziehungsweise 3 Einheiten für dich. Sind es 15 Minuten, sind es 20, 30, wie auch immer man sich das gestaltet, ja, wie oft man das dann noch wiederholt in der Woche. Aber so hat man doch für den Körper wirklich einen guten Ausgleich geschaffen, als immer nur zu sagen, ja, ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe spazieren.
Ganz ne? genau. Also man sollte es auch ein bisschen kombinieren. Ich mache es auch so, weil immer nur das eine, das wäre auch zu einseitig. Also das ist wirklich nachher, der Mix macht es nachher, wie es immer so heißt, ja. Mhm. Und jetzt nochmal so was ganz Allgemeines, was auch für die Gewebequalität sehr gut ist, was sich dann aber auch langfristig auch auf diesen ganzen, ich sag mal, Schmerzzustand auswirken kann, und zwar Intervallfasten. Intervallfasten, ich praktiziere das für mich so, dass ich ungefähr so 16 bis 18 Stunden faste. Meistens mache ich das über die Nacht. Und dann eben nur dieses Zeitintervall von 6 bis 8 Stunden nutze, um was zu essen. Und Intervallfasten hat deswegen enorme Relevanz, weil in dem Moment, wo ich dem Körper keine Nahrung zur Verfügung stelle, spare ich erstmal Energie für die Verdauung ein und diese Energie kann ich für Regeneration benutzen. Man weiß also, dass durch eine bestimmte Anzahl von Stunden im Körper diese Regenerationsprozesse gestartet werden. Man spricht dann von sogenannter Autophagie. Also übersetzt heißt es sowas wie Selbstverdauung, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns auflösen, sondern damit ist nur gemeint, dass altes Gewebe, was eben nicht mehr so sauber intakt ist, besser abgebaut und regeneriert werden kann. Das heißt also, die Geweberegeneration wird dadurch angeregt. Und jetzt kommt noch ein, sage ich mal, ein kleiner Geheimtipp. Wenn man jetzt das Intervallfasten Intervall nutzt und in diesem Intervallfasten-Intervall das Training platziert, dann ist der Regenerationseffekt nochmal erheblich größer. Weil es geht hier vor allen Dingen um das sogenannte STH, das somatotrope Hormon oder Wachstumshormon. Das hat auch als Erwachsener, wenn wir schon ausgewachsene Körper haben, immer noch eine Funktion. Ja, das ist also nicht primär, dass wir größer werden, sondern hier geht es um Regeneration. Und wenn man also fastet und das in diesem Fastenintervall das Training, die Trainingsreize setzt, dann steigert das nochmal diese Wachstumshormonausschüttung und die ist dafür verantwortlich, dass wir uns regenerieren können. Mhm. Und warum ist das wichtig? Weil heutzutage meistens durch die Ernährung dieses Wachstumshormon erheblich im Keller liegt bei den meisten, weil erstens die meisten nicht so lange fasten und zweitens sie ernähren sich so, dass viele Nahrungsmittel, allen voran Kohlenhydrate, dafür sorgen, dass der Insulinspiegel hochgeht. Und sobald der Insulinspiegel hochgeht, geht der Wachstumshormonspiegel in den Keller. Das muss man verstanden haben. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Das heißt immer, wenn ich mich so ernähre, was weiß ich, klassischerweise mit ganz viel Brot oder irgendwelchen Süßkram oder was weiß ich, das, heute ist ja das Thema Zucker und überhaupt, das ist ja allgegenwärtig. Also sobald ich etwas esse, auch Eiweiße gehören übrigens dazu, die dafür sorgen, dass aus meiner Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin rausgeschüttet wird, geht das Wachstumshormon in den Keller. Damit ist die Regeneration sozusagen unterdrückt. Wenn ich das verstanden habe, diesen einfachen Zusammenhang, dann ernähre ich mich halt so, dass der Insulinspiegel möglichst niedrig bleibt, damit eben ich die Chance habe auf diese körpereigene Regeneration. Das ist mal so ein ganz einfacher Zusammenhang. Und jetzt noch zwei Sachen, die auch ganz wichtig sind für die Geweberegeneration oder für die Verbesserung der Gewebequalität. Das eine ist Kollagen, regelmäßige Kollageneinnahme. Also man muss verstehen, unser Gewebe besteht ja zum größten Teil aus Kollagen. Und Kollagen ist letztendlich das, wenn wir altern, wenn unser physischer Körper altert, wenn wir sagen, wir sind jetzt alt, wir reden ja nicht vom Alter, vom chronologischen Alter, sondern wir reden dann vom biologischen Alter. Wenn wir also merken, Falten werden mehr, Haare fallen aus, was weiß ich, Verkrampfung, Schmerzen, irgendwie was unbeweglicher, dann hat das ganz viel was mit dem Zustand des Zwischenzellraumes zu tun, allen voran eben mit dem Wassergehalt und der wiederum ist abhängig vom Kollagengehalt, weil das Kollagen bindet auch das Wasser und hält sozusagen einen bestimmten Gewebedruck aufrecht. Und natürlich ist Kollagen auch wichtig für die Flexibilität, für das Hauterscheinungsbild und deswegen, weil wir heute, ich sag mal, sehr frühzeitig altern, das kann man ja bei den Menschen sehen, es hat viele Ursachen, also unter anderem eben fehlen in der Ernährung bestimmte Vitalstoffe, also wir werden einfach ausgezehrt, wir haben zwar kalorienmäßig ganz viel, aber uns fehlen bestimmte Vitalstoffe. Dazu gezählt eben auch Kollagen, aber auch Mineralien. Und solange das fehlt, irgendwann sind die Ressourcen bei uns aufgebraucht und dann gehen die sogenannten Alterungserscheinungen los. Bei den meisten so ab Mitte 30 geht's dann los. Und da kann man entsprechend gegensteuern, wenn man das versteht, dass man einfach darauf bewusst achtet, sich auch kollagenreich zu ernähren, weil das die Gewebe regeneriert. Und das ist auch das Schöne, Kollagen, das kann man sich jetzt zuführen, sei es durch Kollagenpulver oder auch durch, gibt's auch schon fertig, Knochenbrühe, ganz altes, traditionelles Rezept, sorgt auch dafür, dass Entzündungen im Körper zurückgehen. Also wenn man zum Beispiel tatsächlich Gelenkentzündungen hat oder Probleme mit dem Gelenkbeweglichkeit, habe ich auch schon erlebt, man nimmt regelmäßig Kollagen ein, dann verschwindet das. Dann wird also die Beweglichkeit nimmt zu und auch die Entzündung geht zurück. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch zusätzlich Magnesiumpulver einnimmt, dann hat das auch einen Effekt auf den Spannungszustand der Muskulatur. Das heißt, also was wir im Grunde erzählt haben, sind ja nichts anderes als erhöhte Spannungszustände in bestimmten Muskelgruppen. Und wenn man also sich dehnt, Magnesium zunimmt, Kollagen für sich zunimmt, dann sorgt das dafür, dass tatsächlich die Muskeln nachgiebiger werden, sich entspannen und das erhöht sich oder das wirkt sich dann auf das gesamte Schmerzgeschehen sehr positiv aus.
Ich habe das zum Beispiel auch mit Aminosäuren natürlichen halt, ja, wo Richtig. Ich da dementsprechend auch Krämpfe mit lösen kann. Also man muss da jetzt nicht gerade unbedingt Magnesium, sondern die Aminosäuren, ja. Die enthalten ja zum Beispiel überall in Grün, ja, also alles, was grün ist, hat ordentlich was drin und das empfehle ich dann meistens auch immer, ne? Geht einfach mal raus mit ein bisschen Löwenzahn auch. Ist immer ganz klassisch. Jetzt wächst da also wirklich, wirklich groß draußen, ja, und den kann man sich doch auch mal auch pressen als Saft, als Shot oder den kann man auch als Salat mit dazu nehmen. Dann auch, ne? Das beugt also auch unheimlich viel vor, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ganz gut. Ja,
genau. Und dann vielleicht abschließend noch das klassische Thema Entgiften, ja, auch da kann man ganz viel zu sagen. Also Entgiften ist deswegen so wichtig geworden in der heutigen Zeit, weil wir einfach mit so viel Umweltgiften mittlerweile konfrontiert sind. Und ich sag mal, je mehr Gifte wir aufnehmen, desto mehr reagiert der Körper auch mit einer ganz typischen Reaktion darauf. Das ist ja im Grunde ist es Stress. Und auf Stress reagiert der Körper auf dreierlei Arten. Einmal der Sympathikus wird aktiviert, das heißt, die Herzfrequenz ist ein bisschen höher. Es werden vermehrt weiße Blutzellen gebildet und der Spannungszustand der Muskulatur nimmt zu. So, Das heißt, es summiert sich auf. Und wenn wir dann einfach zu viel Stress im Körper haben, dann haben wir also auch schon erhöhte Spannungszustände in der Muskulatur und dann braucht es vielleicht noch den kleinen Auslöser, meinetwegen so ein kalter Windzug oder eine falsche Bewegung, so zack und oder man richtet sich auf und bumm, hat man den klassischen Hexenschuss. Mhm. Das heißt, die Gewebequalität war davor schon deutlich verschlechtert, sodass im Grunde nur ein Akutereignis jetzt noch dazu beigetragen hat, den letzten Tropfen, und dann ist das Fass übergelaufen. Das heißt, die Aufgabe ist es natürlich dann in einer Akutsituation mit dem Hexenschuss oder sowas, erstmal den Akutschmerz zu reduzieren und dann aber mittel- und langfristig durch die Lebensgewohnheiten, durch Dinge, die ich jetzt zum Beispiel empfohlen habe, die Gewebequalität wieder zu verbessern, die Nachgiebigkeit der Muskulatur und der Faszien zu erhöhen und damit im Grunde solche Zustände in Zukunft vorzubeugen. Weil wenn dein myofasziales System flexibel ist, sich schnell anpassen kann, dann wird es nicht jedes Mal, wenn du da mal eine ruckartige Bewegung machst, gleich so ein Verkrampfen, dass du sofort das Warnsignal Schmerz projiziert bekommst. Ja? Und das ist aber auch eine Sache der Gewohnheiten, der Bewegung, der Dehnbarkeit. Also ich dehne mich zweimal am Tag, morgens und abends. Weil morgens nach dem Aufstehen bist du verkürzt durch das Liegen im Bett und abends bist du auch verkürzt, weil du ja durch die täglichen Bewegungsmuster auch wahrscheinlich irgendwelche Einseitigkeiten hier und da hattest. Ja, und dann dehne ich mich auch nochmal, um sozusagen diese Restkontraktion rauszubekommen. Die meisten tun es nicht. Die sind verkürzt durch das Bewegungsverhalten am Tage und legen sich in dieser Verkürztheit in ihr Bett und das machen sie über Jahre und so verkürzen sie sich quasi immer mehr.
Mhm. Ja.
Was ich jetzt ganz neu noch für mich entdeckt habe, neben der ganz normalen Fasziengymnastik sind Massagepistolen. Das ist bestimmt auch da.
Na klar. Ah, wir sind nicht abgesprochen, genau. Ja.
Nein, wir sind nicht abgesprochen. Aber ich mache das jetzt auch schon seit ungefähr 3 Monaten und ich bin wirklich begeistert. Ja.
Es gibt manche, die lieben es. Manche Physiotherapeuten finden es schrecklich. Ja. Ich wende es an. Ich habe auch noch meine kleinen Bella Bambis hier. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Die finde ich total genial, weil die Erschütterungen dann einfach nicht da sind, sondern ich gehe durch das Gewebe halt und kann das hier wirklich schön leicht massieren, ja, im faszialen Bereich. Ist kontraproduktiv mit der Stimmgabel, die ich ab und zu auch mit anwende, wenn ich dann mit dem Gerät wieder arbeite, weil ich da wieder die Schwingungen wieder durcheinander bringe. Mhm. Ja. Aber so kann ich mir selbst auch helfen. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Tipps. Ja, ja. Und wie du gerade sagst, Massage. Wir haben, wie gesagt, das Tennessee Degree halt hier, wo man das mal gut erklären konnte, auch damit man mal sieht, wie die Spannungen halt nicht entstehen und wie die Gelenke sich bewegen können. Ja, finde ich also auch ganz, ganz klasse und ganz toll, damit der Mensch das auch mal begreift, was in dem Körper überhaupt passiert. Denn oft sehen wir so wie im Hintergrund die Wirbelsäule, so soll sie aussehen, so sieht sie aber bei keinem fast aus. Ja, denn jeder hat irgendwo mal in seinem Leben irgendwas erfahren oder irgendwas gemacht, irgendwas getan. Kinder, Schulranzen nicht da hinten zu tragen, das macht kaum einer, sondern lieben es einfach mal so zu tragen. Ja, Handtaschenträger, klar sind natürlich auch Defizite, wo man einfach ein verkürzteres Bein vielleicht hat oder so. Und daran merkt man jetzt schon, dass die Wirbelsäule selber gar nicht eigentlich der Urheber ist von dem Schmerz, sondern das Drumherum. Ne?
Passt sich ja nur an. Ne?
Genau, richtig.
Und gleicht aus in gewisser Weise. Skoliosen sind ja auch nur Ausgleichbewegungen.
Genau, die hat ganz, ganz viel zu tun, die Wirbelsäule. Ja, und deswegen haben wir uns also dazu entschieden, diesen Rückenkongress einfach zu machen, damit die Menschen wirklich mal weiter blicken, um zu spüren, was überhaupt der Rücken ist und was da alles mit zusammenhängt. Ja, lieber Raik, das war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten so einigermaßen alles unterbringen und wir werden bestimmt noch mal zu einem zweiten Interview irgendwann mal wieder kommen, wenn es dann in die Verlängerung geht vielleicht, also um da wieder was Neues zu machen, wieder einen neuen rauszubringen. Also ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall drauf. Man kann ganz, ganz viel darüber berichten, auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen dann auch, wenn man das verstanden hat, einfach bestimmte Dinge einfach umsetzen. Man kann jetzt noch mehr über die Theorie darüber sprechen, aber letztendlich geht es ja darum, einmal zu verstehen, es geht um, ich sag mal, Gewebequalität, es geht um Nachgiebigkeit des myofaszialen Systems, also Muskeln, Faszien. Es geht um Geweberegeneration und da habe ich jetzt ein paar Maßnahmen ja genannt gehabt. Und wenn man da einfach mal mit anfängt und dann auch für sich selber Erfahrung damit sammelt und sieht, hey, das funktioniert ja. Das ist jetzt nicht klassisch, Spritze da, es tut's weh, geht zum Arzt, der haut mir da genau eine Spritze rein, super, ja, oder der Klassiker, man hat einen Hexenschuss und kriegt hinten den Rücken behandelt, obwohl eigentlich die Vorderseite, ja, man kriegt's nur betäubt, genau, oder noch schlimmer eben, dass dann gesagt wird, ja, wir müssen jetzt den Gelenkersatz reinbauen, weil es ja Arthrose drin und es ist ja ganz schlimm und überhaupt, Ja, es geht ja einfach mal darum, dass Menschen sehen, es gibt andere Zusammenhänge. Und die Praxis zeigt es auch, dass diese anderen Zusammenhänge sehr, sehr, sehr wirksam sind. Aber jetzt kommt die Einschränkung, sie sind nicht für jeden. Weil man muss ganz klar sagen, es gibt Menschen, die haben eine Anspruchshaltung, die wollen, dass die Medizin das für sie macht. Also sprich, mach du mal Herr Doktor und so weiter. Und es gibt Menschen, und ich denke mal, das sind auch die Zuschauer, die überwiegenden Zuschauer von dem Kongress, die wollen einfach nur wissen, was können sie selber machen. Ja, und ich glaube, für die ist das jetzt auch sicherlich eine kleine Fundgrube, wenn sie es nicht schon wussten. Und ich denke, jeder muss damit erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Und natürlich ist es so, wenn man diese verschiedenen Sachen miteinander kombiniert, also was weiß ich, Fasziengymnastik, Trampolinspringen, Entgiftung, Kollagen, Fasten, ja, dann ist der Effekt natürlich noch so umso größer. Das muss man auch sagen. Man kann jede einzelne für sich betrachten, das bringt auch schon was. Aber ich bin immer so ein Freund, ich kombiniere lieber.
Genau, das Gesamtpaket einfach nutzen. Ja, da hast du ein super tolles Schlusswort gesendet an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Da bedanke ich mich recht herzlich und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei deinen Bewegungen und dass du den Menschen auch weiterhin aufklärst, was man alles beachten kann, was man alles machen kann, um einfach nur selber ins Tun zu kommen. Ja, dann danke ich dir nochmal recht herzlich, lieber Reik, und wünsche dir weiterhin noch eine schöne Zeit. Bye, bye. Gerne, schön.